ein Stück weit dazu beitragen kann, ja, dass die Deutschen bei Krypto da den Zug nicht verpassen.
Well, the mission of Coinbase is to increase economic freedom in the world.
Leute zu befähigen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und auch ihre eigenen Vermögenswerte aufzubauen.
If this continues, there's a very good chance Bitcoin becomes the next reserve currency of the world.
Coinbase zwar natürlich in den USA absolut klarer Marktführer ist. Zum einen ist es quasi ein großer Markt. Also wenn wir jetzt nur auf den Retail-Markt schauen, ne, wir haben ca. 80 Millionen Menschen in Deutschland. Ungefähr 10 Millionen davon, also so 12%, sind aktuell in Krypto investiert. Ich glaube, wir als Deutsche sind irgendwie ein reiches Land mit im Durchschnitt armen Bürgern. Ja, wenn ich es mal so plakativ sagen.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Crypto Nerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds, zu einer neuen Folge des Krypto-Nerds-Podcast. Erstmal schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und heute gibt es wieder ein spannendes Interview aus unserer Expert-Session. Und da haben wir uns nicht lumpen lassen. Und wir sind lange haben wir ihn gechased. Jetzt haben wir ihn endlich bei uns. Schön, dass du bei uns bist, lieber Danny Moraviak von Coinbase. Hallo, Danny.
Hallo Erik, ja, freut mich da zu sein und auch hallo an deine Community, an die Krypto-Nerds.
Sehr gut, sehr gut. Ja, es hat jetzt doch ein bisschen gedauert, aber du bist viel beschäftigt. Coinbase ist eine riesen Company. Insofern ist es natürlich einfacher, mit einem Startup-Founder zu sprechen, als mit dem Managing Director von Coinbase Deutschland. Freut mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Und ich gehe stark davon aus, dass alle Hörerinnen und Hörer Coinbase kennen. Für diejenigen, die Coinbase nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, kannst du gerne gleich auch nochmal so ein kleines Intro machen. Aber ich kenne Coinbase eigentlich ja schon, seitdem ihr auf dem deutschen Markt seid. Mit der BaFin-Lizenz ging's los. Ich glaube, das war 2021 der Fall, dass ihr dort in den deutschen Markt gekommen seid. Dann seit Mitte 25 habt ihr jetzt ja die MiCA-Lizenz, um in der gesamten EU unterwegs zu sein. Seid eine der nutzerstärksten Krypto-Exchanges weltweit und du kannst da, glaube ich, auch nochmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten gleich mit reinwerfen. Ich kenne euch natürlich auch, jetzt oute ich mich als Borussia Dortmund-Fan, als großer Partner von Borussia Dortmund, da kennt man euch übers ganze Land hinweg und ich bin heute auf den Austausch gespannt, welche Themen wir so auf dem Schirm haben, aber Danny, vielleicht fängst du erstmal an, stellst dich nochmal den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und wie du auch zu Krypto persönlich gekommen bist.
Ja, sehr gern. Also ich bin seit Anfang des Jahres der Geschäftsführer von der Deutschlandgesellschaft von Coinbase und kümmere mich da natürlich vor allem um unsere Kunden, ja, auf der einen Seite, auch um unsere Partner. Einen hast du eben schon genannt. Mhm. Und das natürlich im Rahmen des lizenzierten Geschäfts, ne? Also sozusagen, wir sind, wie du gesagt hast, 2021 BaFin lizenziert. Ich hoffe, dass ja deine Hörerschaft alle Coinbase kennen. Ja, wenn nicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich unser Produkt mal anzuschauen. Ich glaube, Coinbase in einem Satz, bei uns ist es einfach und sicher. Ja, das sind die beiden Dinge, mit denen Coinbase groß geworden ist und somit ja eine der absolut größten Krypto-Handelsplattformen auf der ganzen Welt.
Mhm. Und wie bist du persönlich, wie war so deine Reise? Also wie kamst du zu Krypto generell oder wie kamst du jetzt auch zu Coinbase? Ich habe gesehen, du hast in deinem Lebenslauf eher einen Background im E-Commerce. Ich hatte gesehen, du bist auch in der gleichen Position wie ich gewesen und hattest mal den Host sozusagen inne für ein, zwei Interviews, die ich auf YouTube finden konnte. Jetzt bist du auf der anderen Seite. Ja, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen?
Ja, sehr gerne. Ich habe eine verschiedene Station gemacht und war auch lange als Berater aktiv, als Unternehmensberater aktiv und war einfach privat an Krypto interessiert und auch investiert, ja, schon relativ lang und war darüber Coinbase Nutzer, ja, und sogar auch Shareholder, als die Company public gegangen ist. Mhm. Und habe einfach gesehen, dass jetzt ein sehr guter Moment ist, um da auch professionell, ja, aktiv zu sein. Und letztendlich ist es so, was treibt mich da an? Ich glaube, wir als Deutsche sind irgendwie ein reiches Land mit im Durchschnitt armen Bürgern, ja, wenn ich es mal so plakativ sagen darf. Warum? Weil wir sind zwar gut darin zu sparen, ja, aber im Durchschnitt und im weltweiten Vergleich nicht besonders gut darin zu investieren. Ja, und jetzt kann das vielleicht so sagen, also es liegt jetzt nicht nur an der finanziellen Bildung und an den Bürgern, es liegt sicherlich auch an der Struktur unseres Rentensystems, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, die Deutschen haben so ein bisschen den Zug bei Aktien verpasst, ja, zumindest im Vergleich mit anderen Ländern. Und wenn ich in dieser Rolle, und wir sind halt eine der absolut größten Plattformen im deutschen Markt und wollen ja noch viele, viele mehr Kunden für uns gewinnen, ein Stück weit dazu beitragen kann, ja, dass die Deutschen bei Krypto da den Zug nicht verpassen, ja, dann würde mich das persönlich sehr glücklich machen. Das ist so mein persönliches Why. Ja. Und das alignt sich auch ganz gut mit der Mission, ja, die Coinbase verfolgt. Also Coinbase als Company-Mission sagt, increase economic freedom in the world. Also sozusagen Leute zu befähigen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und auch ihre eigenen Vermögenswerte aufzubauen und zu verwalten. Jetzt mal sehr eng gefasst, das geht noch viel weiter als das. Und ja, und das war eine super spannende Gelegenheit, die hat sich geboten und dann habe ich gesagt, da möchte ich gerne meinen Beitrag dazu leisten.
Jetzt seid ihr ja die erste BaFin-lizenzierte Exchange gewesen. Das war natürlich noch vor deiner Zeit, aber was würdest du sagen, wie kam es dazu, dass ihr da so früh die Möglichkeit hattet, diese Lizenz zu erhalten und als Exchange, als eine der ersten in Deutschland da operativ tätig zu werden?
Ja, ich glaube, ich hatte einfach und sicher so an den Anfang gestellt. Das sind die beiden Dinge, die uns als Firma da schon immer getrieben haben im Sinne von wie ist die Benutzeroberfläche und wie einfach machen wir es dem Kunden, aber sicherzustellen, dass es ja sicher ist, ja, von der regulatorischen Rahmenbedingung, aber auch natürlich von der IT-Sicherheit her. Und ich glaube, das passt halt einfach sehr gut auch zum durchschnittlichen deutschen Kunden, ja, dem genau diese Dinge halt sehr, sehr wichtig sind. So, und im Vergleich zu anderen Plattformen sind uns die Dinge halt sehr wichtig und deswegen streben wir auch Lizenzen an in den Märkten, in denen wir tätig sind. Ne? Und Deutschland ist einfach ein großes Land mit vielen Menschen, die ja auch eine hohe Sparquote haben, die technologieaffin sind. Deswegen war uns sehr, sehr wichtig als Firma, dass wir da auch früh aktiv sind und werden. Und hier die Lizenz erwerben, ja, genau. Und dementsprechend, glaube ich, kommen da Dinge zusammen, die gut zueinander passen.
Also, ihr hattet wahrscheinlich schon als Company in den USA sehr gute Vorarbeit geleistet, so dass es euch dann wahrscheinlich einfacher gefallen ist, hier eine Lizenz zu bekommen, weil einfach schon sehr stabile Firma, sehr sichere und compliant Firma gebaut wurde, ne? Genau.
Ja, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, leider ist es ja so, dass Krypto ist zum Teil noch so ein bisschen der Ruf des Wilden Westens, ja, nachgesagt wird. Aber ich kann jetzt natürlich nicht über uns sprechen, aber dem ist ja ganz klar nicht so. Ne? Wir sind da sozusagen ein reguliertes Finanzinstitut und halten uns nicht nur an die Vorgaben, sondern ja, versuchen da auch ganz aktiv Innovation zu treiben und mitzugestalten, im Endeffekt im Sinne des Kunden.
Mhm, mh. Wie kann ich mir so einen Alltag von dir vorstellen? Was macht man so als Managing Director bei Coinbase so den lieben langen Tag?
Ich glaube, ganz grob kann man mal sagen, da gibt's irgendwie so das interne Element, ne? Das ist also sozusagen die Mitarbeitenden, die wir haben. Da gibt's natürlich Themen, ja, und dann gibt's das Thema Produkt, Produktinnovation, Produktlokalisierung, ja, einfach also zukunftsgerichtet interne Themen. Sowie natürlich alles, was Operations, also ein Day-to-Day-Geschäft, ja, Probleme, die da auftreten oder auch einfach ja Prozesse, die tagtäglich abgewickelt werden. Das ist so, glaube ich, ein Element. Ein zweites großes Element ist sozusagen nach außen, ne? Also als Geschäftsführer vertrete ich die Company nach außen, sei das jetzt bei einem Podcast wie bei dir oder auch auf einer Bühne oder bei einem Event. So, und dann natürlich auch im Austausch mit unseren Partnern, im Austausch mit dem Regulator. So, also von daher ist das ein sehr abwechslungsreicher Tag, und da wird einem selten langweilig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade auch mit den spannenden Partnerschaften, die ihr auch noch so treibt in der Region. Und ich glaube, da gibt es echt einige Anfragen, die so tagtäglich auf deinem Tisch landen. Wie unter anderem solche Podcast-Anfragen, genau. Was würdest du sagen? Ihr seid seit 2021 aktiv, und du hast es eben schon mal so anklingen lassen, aber was seht ihr im deutschen Markt, beziehungsweise was sehen vielleicht auch andere Kryptobörsen im deutschen Markt, warum gerade auch das ein Zielmarkt ist? Ja, also man sieht es ja auch bei einigen anderen Exchanges, dass Head of Growth für die Dachregion speziell, wobei der Fokus dann da schon eher auf dem D als auf dem Ach liegt, ja, wenn man so möchte. Was sehen europäische Exchanges oder internationale Exchanges, wenn sie nach Europa kommen, gerade auch in Deutschland aus deiner Sicht?
Ich glaube, das sind drei Dinge, die da zusammenkommen. Ja, zum einen ist es quasi einfach mal ein großer Markt. Also wenn wir jetzt nur auf den Retail-Markt schauen, ne, wir haben ca. 80 Millionen Menschen in Deutschland, ungefähr 10 Millionen davon, also so 12% sind aktuell in Krypto investiert. Ja, also sagen eine Kundengruppe, eine aktive Kundengruppe von 10 Millionen, die natürlich noch sehr, sehr viel Potenzial hat, weiter zu wachsen. Also einfach erstmal ein großer Markt per se. Dann das zweite ist, dass die Deutschen schon sehr viel sparen, ja, also sozusagen Geld nicht für Konsum nur ausgeben, sondern auch was überhaben, was sie investieren könnten, sage ich jetzt mal so. Da ist natürlich einfach ein sehr, sehr großes Potenzial, diesen großen Markt dann auch im Prinzip zu nutzen beziehungsweise zu unterstützen. Und ich glaube, was als drittes dazu kommt, ist eine gewisse Technologieaffinität. Ja, also ich glaube, in Deutschland gibt es eine ganze Menge Nutzer, die Themen hinterfragen, verstehen wollen und da auch Lust drauf haben. Ja, wir sehen das nicht natürlich nur auf der Kundenseite, auch auf der Entwicklerseite. Es gibt eine ganz gesunde, Entwicklerumgebung, ja, für Blockchain-Aktivitäten in Berlin ganz speziell. Aber ich will das gar nicht nur darauf beschränken, also schon ganz all over, also überall in Deutschland. Und ja, ich glaube, die drei Dinge kommen da im Prinzip zusammen. Also von daher ist es einfach ein spannender und relevanter und wichtiger Markt. Und jetzt für uns als Coinbase, Increase Economic Freedom in the World, habe ich gesagt. Und das im Prinzip bedeutet, dass wir sagen, wir würden gern 1 Milliarde Menschen on-chain bringen. Ja. Und ja, und das ist auch der Grund, warum Coinbase zwar natürlich in den USA absolut klarer Marktführer ist, aber sich nicht nur darauf beschränkt, sondern halt viele, viele Märkte auch außerhalb der USA bespielt. Denn klar, die 1 Milliarde Menschen, die gibt's nicht nur in den USA.
Ja, das ist wohl so. Aber was würdest du sagen, so als Zwischenfazit nach so knapp 4 Jahren, wo steht ihr da gerade? Was sind so die Haupttreiber für euer Userwachstum? Was für Initiativen treibt ihr da, wo ihr seht, okay, das ist so das, was in Deutschland ganz gut funktioniert?
Also wir sind da total zufrieden mit der Entwicklung und haben gleichzeitig auch noch sehr, sehr große Pläne für die Zukunft, jetzt mal vor allem auf ganz Europa, ja, geschaut. Letztendlich ist es, glaube ich, so, dass ich hatte gerade eben davon gesprochen, circa 12% der Deutschen halten Kryptowerte bisher. Die durchschnittlichen Holdings sind etwas niedriger, als jetzt das in England der Fall ist oder auch natürlich in den USA der Fall ist. Und dementsprechend glaube ich, dass da A, noch viele, viele weitere Millionen Kunden, ja, zu uns kommen können und B, die auch ihr Exposure, sagt man im Englischen, also deren Teil der Vermögenswerte, die sie in Krypto investiert haben, das sind über Zeit auch hochfahren. So, das ist mal, was wir auf der Retail-Seite sehen. Und was wir auf der institutionellen Seite sehen, ist ganz klar dieser Trend. Also sozusagen die Institution, also die das einfachst einfach mal dieses Geld anderer Leute, ja, investieren, die haben sich sehr klar Kryptowerten zugewendet. Und da sehen wir stetige Zuflüsse von Vermögenswerten da. Und deswegen sind wir in Deutschland sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung und glauben einfach, dass jetzt auch mit der regulatorischen Klarheit mit MiCA über ganz Europa hinweg da einfach so auch die nächste S-Kurve, ja, kommen wird. Also die nächste Stufe der Rakete, ja, kann gezündet werden, um dann noch viele, viele weitere Millionen Menschen in unser Ökosystem reinzubringen.
Und solche, also gerade so Aktivitäten wie diese Partnerschaften mit Borussia Dortmund, sind das so große User-Growth, sagen wir mal, Themen, oder ist das mehr so Trust-Thema? Wie ordnet ihr das ein und wo sagt ihr wirklich, okay, so gewinnen wir jetzt Neukunden oder gewinnen auch Kunden von anderen Exchanges? Was sind da so die Treiber aus deiner Sicht?
Ja, das ist beides, oder ich würde sogar sagen, das sind solche großen Partnerschaften, und Dortmund ist oder BVB ist ein langjähriger geschätzter Partner von uns, hat so drei Elemente, ne? Das eine ist einfach Markenbekanntheit, ja, so sozusagen, dass unsere Marke einfach noch einer breiteren Masse bekannt wird, und da ist natürlich eine Assoziation mit so einem Traditionsverein extrem hilfreich. Mhm. Das zweite ist tatsächlich auch Nutzer zu uns zu bringen, direkt. Ja, es gibt auch eine gewisse Überlappung zwischen Menschen, die sich für Fußball interessieren und die sich dann für Krypto-Investments interessieren. Ja, das ist auch auf jeden Fall ein Element. Und dann, was man nicht vergessen darf, ist, wir haben ja auch eine Menge Kunden, die uns sehr, sehr intensiv nutzen, also die entweder sehr viel traden oder auch mit hohen Summen traden. Und die betreuen wir auch besonders eng und versuchen denen so Erfahrungen zu bieten. Wir sagen immer, experiences that money can't buy. Ja, und Teil davon ist, dass man dann vielleicht auch mal ins Stadion geht, dass man da dann nicht nur das Spiel erleben kann, sondern auch mal eine von den Legenden. Neulich waren wir mit einer Gruppe Kunden da, da saß Roman Weidenfeller da und erzählte sozusagen von seiner persönlichen Krypto-Journey. Ja, das war natürlich unglaublich spannend auch für die Kunden. Also die drei Elemente sind es, ja, also Markenbekanntheit, Neukundenakquise und auch eine Experience Money Can't Buy, ja, für existierende Kunden.
Da muss ich tatsächlich auch nochmal nachhaken. Ich hatte mit Sascha von der Conference damals gesprochen, und der hatte erzählt, weil es auch um Interviews vor Ort ging, da meinte er, vielleicht kriegen wir Roman Weidenfeller, weil der ist auch investiert in Krypto. Vielleicht kriege ich den auch nochmal im Podcast. Muss ich nochmal nachhaken.
Ja, musst du mal anfragen. Das soll er selber erzählen, die Reise. Aber ganz spannend. Ich glaube, das ist so ein, ne, also sozusagen, in dem Fall ja schon in jungen Jahren vermögende Person, hatte dann natürlich einen Finanzberater an der Reihe, der da sehr konservativ eingestellt war. Dann hat er das so gesagt, so, dann brüche ich das einfach mal selber aus, hat sich ein Coinbase-Konto eingerichtet. Sozusagen ist da, wie ich jetzt sagen würde, wahrscheinlich ein Fan. Ja,
ja, cool, sehr schön. Es tut sich ja gerade auf dem deutschen beziehungsweise auch auf dem EU-Markt echt einiges. Also sehr, sehr viele neue Player, die dazukommen, die eine MiCA-Lizenz bekommen, sehr viele asiatische Player, die auch dazukommen. Wie schätzt du gerade so das Marktumfeld ein? Das, was ich so wahrnehme, ist, es kommen viele, viele von außen rein, viele, die auch die, sagen wir mal, gleichen Kanäle bespielen. Ja, und somit natürlich die Akquise neuer Kunden aus meiner Sicht nur teurer werden kann oder schwieriger werden kann. Wie schätzt du das aus deiner Perspektive gerade so ein?
Ich glaube, so auf einem High Level würde ich sagen, in Summe wächst der Kuchen, ja, und dementsprechend ist das auch eigentlich nur gut, ja, dass es mehr Player gibt, dass da mehr Angebote kommen, und letztendlich wird uns das alle voranbringen, ja, sowohl die Kunden als auch die Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind. So, ich glaube, das wäre so mal, wie glaube ich, so das Overall Statement dazu. So, was man glaube ich sagen muss, dass mit der regulatorischen Klarheit, ne, wird ein Spielfeld geschaffen, was für alle gleich ist. Ja, das finde ich auch sehr gut. Ja, denn es ist einfach letztendlich für die Kunden nicht gut, wenn unregulierte Börsen ja da im großen Umfeld aktiv sind. Und dementsprechend ist das auch an der Stelle etwas, was wir sehr gut finden. Ich glaube, es ist immer so, dass regulatorische Klarheit dazu führt, dass der Wettbewerbsdruck sich in Summe ja erhöht. Das sehen wir in den USA sehr, sehr stark und ich glaube auch in Europa. Letztendlich heißt das für uns alle, wir müssen jeden Tag hart arbeiten und einen guten / besseren Job machen, ja, und für unsere Kunden einfach jeden Tag ein besseres Produkt bauen. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass diese beiden Pfeiler, also Einfachheit und Sicherheit, ja, dass die den Unterschied machen. Vor allem für die vielen, vielen Millionen von Einsteiger, ja, die wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder Jahren das erste Mal in Kryptowerte reingehen werden.
Ja, das ist ja auch genau unser Fokus in der Zielgruppe und der Leute, die wir ansprechen wollen, dass wir sagen, mit Kryptonerds brauchst halt einfach eine nachhaltige, seriöse Quelle, wo man sich weiterbilden kann, wo wir probieren, die Dinge auch einfach runterzubrechen. Deswegen wird es sicherlich hoffentlich auch den einen oder anderen geben, der oder die noch nicht von Coinbase gehört hat, ja, und dann vielleicht gerade dann durch solche Podcasts auf euch aufmerksam wird, wenn sie euch nicht schon irgendwo anders gesehen haben, wo ich vorne stark ausgehe. Du hast eben gerade angesprochen, das ganze Thema nicht lizenzierte Player, das ist ja auch noch was man ganz klar feststellen muss, dass auch nicht lizenzierte Player außerhalb von Europa, nach Europa Marketing reinmachen, auf verschiedenste Arten und Weisen. Ist das was einen denn so als ja regulierten Player, der sich an viele Spielregeln halten muss, ärgert? Oder sagst du, hey, die wird's eh durch den Regulator irgendwann erwischen oder erwischt's die überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da so deine Einschätzung und Meinung dazu?
Ja, wenn ich mich in die Schuhe eines Kunden versetze, ja, dann ist es natürlich nicht im Sinne der Kunden, ja, und aus der Sicht schade. Ich find's spannend, wenn man ein paar Kunden interviewt, ja, oder einfach Leute interviewt, die in Kryptowerte investiert und dann fragt, ah, okay, und weißt du denn, ob die Plattform, von der du gerade sprichst, eigentlich eine Lizenz hat, ja, dass vielen Kunden das gar nicht bewusst ist, ja, das ist so ein bisschen fast wie eine Versicherung, ja, wenn mal was schief geht, dann fällt es einem wahrscheinlich auf, aber dann mag es zu spät sein. Letztendlich glaube ich, ein gutes Wettbewerbsumfeld, was für alle Spieler gleich ist, trägt einfach dazu bei, dass es für die Kunden gut ist.
Das ist ja, man sieht es dann so, da gibt's YouTuber, Influencer, wie auch immer sie sich nennen mögen, vermeintliche Experten, die dann irgendwelche nicht lizenzierten Krypto-Exchanges dann bewerben. Und letztens habe ich sowas Spannendes gehört wie, ja, total seriöse Exchange und ihr braucht noch nicht mal einen KYC. Wo ich schon denke, das eine und das andere, also da sind wir so weit auseinander, also es passt halt 0,0% zusammen, ja. Und das finde ich dann immer so schade, wo ich mir dann auch so denke, ja, die arbeiten dann mit denen zusammen, haben andere Rebates, haben andere Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Und ich hoffe, kann ich hier nur so ganz klar sagen, dass irgendwann jemand ganz klar da auch durchgreift bei den Leuten, die bewerben, weil sie halt einfach Schmarrn bewerben, ja, und nicht lizenzierte Produkte. Und ich hoffe, dass auch da sich was tut. Und bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre dann jetzt mit Mika auch dann wirklich operativ umsetzt. Wer das dann wirklich sozusagen die Polizei spielt und sagt, okay, guck mal da, bewerben Leute nicht lizenzierte Produkte, wie gehen wir damit jetzt dann um? Ja, genau. Was würdest du sagen, was ist der einfache Weg für eine Exchange? Newbies, also Neukunden aus dem, sagen wir mal, also die noch nicht so viel Berührung oder gar keine Berührung mit Krypto hatten, zu generieren oder Kunden von einer Exchange quasi zu euch zu bringen? Was ist so die einfachere Variante davon?
Alles ist schwer, ja. Ich glaube tatsächlich ist, lass es mich so rumformulieren. Konsistent und immer wieder ein gutes Produkterlebnis für die Kunden anzubieten, die man schon hat, ist erstmal extrem wichtig. Ja, so dass die bei einem bleiben und sehen auch, es gibt Innovationen, es wird sich weiterentwickelt. Und da machen wir extrem viel dafür. Ja, also so Stichwort Everything Exchange, wo also unser Gründer Brian Armstrong ja jetzt auch schon intensiv drüber gesprochen hat, dass wir einfach von einem Crypto-Only-Produkt zu einem Produkt werden, was einfach viel, viel breiter ist, ja, und letztendlich auch andere Dinge ermöglicht.
Also, Aktienhandel und solche Themen in Zukunft? Also das quasi so Reverse-Revolut-mäßig, dass man quasi von, also es gibt ja viele Player, die aus dem Aktienmarkt kommen und im klassischen Finanzmarkt und dann sagen, okay, wir bieten jetzt auch gewisse Krypto-Investment-Möglichkeiten an, wie auch immer die dann geartet sind, ja. Also bei euch eher der Weg andersherum, den ihr da seht?
Ja, ich glaube, also wenn man mal der These folgt, dass das, was früher online war, das ist heute on-chain, ja, und dann bedeutet das natürlich, dass Aktien und Wertpapiere mittelfristig tokenisiert werden und somit auf die Blockchain kommen. Und dann liegt natürlich der Schluss nahe, wo sollte man das handeln? Ja, wahrscheinlich auf einer nativen Krypto-Plattform. Aber es ist nicht nur das Element, ne, das sind auch so andere Themen. Wir haben jetzt hier Mitte November einen Token-Sale, also so eine Token-Launch-Plattform gerade gestartet. Noch nicht in, ja genau. Genau, also vereinfacht gesprochen, ist jetzt noch nicht in, also sozusagen in Europa verfügbar, aber wird es sehr bald sein. Und das andere Element ist natürlich auch, wir haben ja 300 Kryptoassets bei uns auf der Centralized Exchange, aber über unser User Interface arbeiten wir daran, dass die Nutzer auch viele, viele mehr Wert, also bis zu 40.000 über Decentralized Exchange traden können. Also weiß, es ist sicherlich jetzt für das Einsteigerpublikum noch gar nicht so interessant, aber genau, also sozusagen Stichwort 1 ist Everything Exchange und somit ist einfach schaffen, die Kunden, die man hat, zu engagen, die ja dazu zu begeistern, kontinuierlich für das Produkt. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann passieren die anderen beiden Dinge fast von allein. Ja, ich habe am Anfang gesagt, es ist aber total schwierig oder einfach ist es nicht. Was ich beobachten konnte, ist, dass beim Thema Neukundenakquise und Kunden, die noch gar nicht in Krypto aktiv sind, da spielt die Makrobrille und der allgemeine Markt einfach eine große Rolle. Ja, also sozusagen entscheiden sich da jetzt die nächsten 100.000 oder Millionen von Deutschen auch das mal zu probieren, sind es oftmals dann so marktgetriebene Elemente. Und das sind dann auch die nennen wir sozusagen, die waren schon in der Consideration, also die hatten schon mal drüber nachgedacht oder ne, und das meistens nicht von einem Tag auf den anderen entschieden. Genau, so und letztendlich sind das so die Wege und es steht und fällt mit einem guten Produkt.
Ja, definitiv. Was würdest du sagen, was sind so die drei Features, die Einsteiger von Coinbase kennen sollten, die wichtig sind, um wirklich da relativ fix an den Start zu kommen mit Kryptohandel?
Also zum einen würde ich sagen, wir haben ein sehr gutes Sparplan-Feature. Also der Deutsche ist im Durchschnitt nutzt doppelt so häufig Sparpläne wie Nutzer in anderen Ländern. Okay. Es ist, glaube ich, so ein bisschen auch in unserer finanziellen Bildung, ne? Also wir sparen, da sind wir gut drin. Also von daher, und das kann man bei uns nicht nur monatlich machen, man kann auch wöchentlich oder zweiwöchentlich sozusagen da dann investieren, einfach eine Summe. Und das ist natürlich gerade für Einsteiger eine fantastische Möglichkeit, vor allem, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich versuche ein gewisses Price-Level zu erreichen für einen Kauf oder für einen Verkauf. Ich glaube, so also ein Sparplan ist ein Element. Ich glaube, ein zweites ist das ganze Thema Staking. Ja, also, dass man Staking-Rewards bekommt auf die Kryptowerte, die also über Proof-of-Stake funktionieren, wo Staking auch möglich ist. So die beiden größten von der Marktkapitalisierung her sind da ETH und Solana. Ja, und da ist der Staking-Reward im Bereich so 2% bei ETH, im Bereich 4% oder etwas drüber beim Thema Solana. Und auch hier sehen wir, dass das in Deutschland sehr intensiv genutzt wird. Ja, ich erkläre mir das so, dass halt wir Deutschen jetzt mal ganz typisch noch ans Sparbuch gewöhnt von vor vielen Jahrzehnten mit so einer regelmäßigen Auszahlung uns sehr gut anfreunden können. Ja, von daher wäre das zweite Thema Staking. Und ich glaube, das dritte ist, dass wir es versuchen, so einfach wie möglich zu machen, Fiat-Geld auf unsere Plattform drauf zu bekommen oder auch runter zu bekommen und da möglichst viele Zahlungsmethoden integriert haben. Also es beginnt natürlich bei also der normalen Banküberweisung, ne, und Kreditkarten, PayPal, Apple Pay. Aber auch haben wir jetzt da neulich, also jetzt Open Banking integriert, ne, so dass man im Prinzip nicht das Interface wechseln muss, ins eigene Online Banking gehen, um dann die Überweisung zu veranlassen. Jetzt mit Instant Transaktion ist das natürlich nochmal, ist das auch sehr gut, weil es Geld dann tatsächlich direkt da ist und man es investieren kann. Aber über so ein Open Banking Feature kann man sich ja dann direkt einloggen, ne, ohne dass man überhaupt die App verlassen muss. Also die drei Sachen hätte ich da mal hervorgehoben. Also Sparplan-Feature, Staking-Funktion und die Möglichkeit, einfach Euro zu on- und off-rampen. Und darüber hinaus haben wir ganz, ganz viele andere spannende Sachen. Aber so für einen Einsteiger sind das, glaube ich, schon mal so drei gute Use Cases.
Spannend zu hören, dass wir da quasi in unserer DNA doch sehr starke Sparer sind und dann auch überproportional das Feature von einem Sparplan nutzen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das Thema, so eine Breite an Coins anzubieten als Exchange, ist natürlich auch ein unheimlicher Aufwand, ne? Immer die Daten zu integrieren, neue Chains zu onboarden etc. pp. Klar, man macht das nach Volumen so ein Stück weit auch abhängig. Was wird da drüber gehandelt? Wie wird das genutzt? Ne? Das ist ja letzten Endes euer Brot- und Buttergeschäft als Börse. Aber würdest du sagen, gerade so für Beginner, für mich ist das kein Kriterium, ob eine Exchange jetzt 200, 300, 400 oder 500 verschiedene Coins hat, weil ich würde davon ausgehen und sagen, 90% der Leute sind in den Top 10 Assets investiert, Bitcoin, Ethereum, Solana etc. pp. Und der Rest, der darüber hinausgeht, macht nur noch einen Bruchteil der Gesamtinvestoren aus. Ist das so richtig? Wie seht ihr das datenmäßig?
Ja, das ist auch so. Ich glaube, was am wichtigsten für die Kunden ist, ist Einfachheit und Sicherheit. Ja, sorry, wenn ich das jedes Mal wiederhole, aber es ist halt auch de facto genau das, was wir sehen. Ja, Einfachheit und Sicherheit, und daran arbeiten wir sehr, sehr intensiv. Natürlich, wenn wir unserer Mission folgen, wollen wir es den Nutzern ermöglichen, so viele wie möglich, also compliant Coins, ja, auch den Zugang dafür zu schaffen über unsere Centralized Exchange. Und dementsprechend ist das natürlich ein Thema, an dem wir auch regelmäßig arbeiten. Aber genau wie du sagst, also so die Verteilung der Assets, die jetzt bei uns sozusagen, die wir verwalten im Namen unserer Kunden, bildet auch ganz gut so das allgemeine Marktbild ab, ne? Also sozusagen die Hälfte der Assets plus minus ein bisschen sind Bitcoin investiert, und dann gibt's so die weiteren großen 6, 7, 8 Assets, wo viel passiert. Aber was ich auch spannend finde natürlich in Krypto, ist, dass es oftmals so ein Momentum Play ist, ne? Also dass sozusagen gewisse Assets haben dann ein ganz starkes Momentum, ja, und dann wollen wir natürlich, also sozusagen, dann ist unser klares Ziel, den Nutzer zu enablen, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Wir sind stark davon überzeugt, dass die Menschen in der Lage sind, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, wenn sie die richtigen Informationen haben, ja, und deswegen machen wir es uns zur Aufgabe, die richtigen Informationen auch zu geben, so dass dann ein Nutzer ja selbstbestimmt eine Entscheidung treffen kann. Und ja, vielleicht kleine Anekdote zum Thema Momentum. Wir haben so eine interne Trading Competition gemacht. Da haben meines Wissens nach auch knapp 1000 Leute aus ganz Coinbase mitgemacht. Und ich hatte am Ende nach dem Monat Rang 5, ja, weil ich irgendwie an Tag 3 eine signifikante Position auf Zcash eröffnet hatte. Der war halt jetzt im Oktober, ja, ein totales Momentum Play. Ja, war halt im Oktober, ja.
Ja, genau. Wir haben auch nicht so oft in letzter Zeit gesprochen, und in den letzten anderthalb Monaten hast du damit ja halt über 1000% gemacht, ja. Aber hat das jemand vor 3 Monaten kommen sehen? Ich glaube, die wenigsten, ja.
Ganz genau. Und da will ich auch überhaupt, also bei mir war das einfach komplettes Glück, ja, an der Stelle. Aber ich glaube, also was halt einfach spannend ist zu sehen, es gibt nicht so diesen einen typischen Kunden oder die Kundin bei uns. Es ist, wie ich sagte, wir haben im Verhältnis zu anderen Geografien sehen wir mehr Staking, sehen wir mehr Sparpläne, sehen wir mehr so Buy and Hold. Aber mehr heißt jetzt noch lange nicht, dass wir deswegen nicht trotzdem unglaublich viele Trader haben, die täglich traden oder wöchentlich traden und die da einfach ja auch sehr viel Spaß dran haben, ja, in Positionen reinzugehen, rauszugehen und bestimmte Strategien für sich selbst zu designen und denen zu folgen.
Ja. Es ist aber oftmals auch so diese Misskonzeption in der Kommunikation von sehr, sehr vielen da draußen. Ich fange jetzt an, Krypto zu traden und werde damit schnell reich. So, das ist ja ganz oft so, dass auch Kursverkäufer, ja, Leute, die Education verkaufen, vermeintlich, und sagen dann, hey, hier, wie ich aus 10.000, 100.000 gemacht habe innerhalb von 90 Tagen oder weniger, und die verkaufen dann ihre Kurse für tausende Euros. So, ja, also da weiß man eigentlich relativ genau, was da los ist. Mag ich jetzt nicht bewerten, ob die Kurse dann gut oder schlecht sind, aber die Vielzahl der Leute, die das denkt, dass sie mit Krypto schnell mit dem Trading reich werden können, für die wenigsten trifft das, glaube ich, zu. Die machen das dann aber auch in der Frequenz und in der Tiefe, die wichtig ist, weil es ist wie in jedem Job, wenn du das nur ein bisschen nebenbei machst, kann es sein, dass du mal, wie in dem Fall Danny, C-Cash positionierst und da 1000% machst, was aber eher unüblich ist. Wie siehst du das so, das Trading? Also es sind doch schon eher die Mehrheit der Leute keine Trader. Ist das richtig?
Das würde ich gar nicht so sagen. Also ich habe da zwei Gedanken dazu. Ich glaube, das eine ist, es beginnt mit der finanziellen Bildung schon im Kindesalter. Wir hatten, bevor wir Aufnahme gestartet haben, darüber gesprochen, dass wir Kinder haben, die noch recht jung sind. Und da fängt das ja schon an. Ja, also sozusagen, ich glaube, wir haben in Deutschland keine Kultur davon, intelligente Risiken beim Thema Vermögensanlage einzugehen. Sondern, und das wäre mein zweiter Gedanke, diese Tatsache, dass viele noch denken, oh, das ist da, wo man ganz schnell reich wird, führt vielleicht eher dazu, dass viele, viele Leute sich nicht reintrauen und gar nicht erst anfangen. Ja, weil sie halt sagen, ah, das hört sich ganz komisch an für mich, da will ich lieber die Finger von lassen. Ja, und das ist natürlich, zumindest wenn man jetzt mal die letzten 10 Jahre in Crypto-Space verfolgt hat, dann war das Wichtigste ja, being in the market, ja, und nicht in irgendeiner Art und Weise das timing the market, also sozusagen ja, dabei zu sein, mitzumachen, was auszuprobieren, mal zu schauen und jeder für sich selbst, ne, eine Entscheidung zu treffen, wie viel will ich da investieren, und so weiter. So, und ich glaube, diese beiden Sachen kommen da zusammen und letztendlich führt das, glaube ich, dazu, dass viele Leute sich noch nicht getraut haben, trauen ist auch so ein großes Wort, ja, aber noch nicht viele die Chance ergriffen haben, mal zu sagen, das ist eine Asset-Klasse, die will ich mal ausprobieren. Und das wollen wir natürlich einfach ermöglichen, ne, indem wir ein einfaches, einfach zugängliches und sehr, sehr sicheres und vertrauenswürdiges Produkt anbieten.
Jetzt haben wir eben über das Thema Staking gesprochen. Wenn sich da draußen jetzt jemand von euch fragt, Staking, was ist das? Habe ich noch nicht so Ahnung von. Gar nicht schlimm. Einfach mal ein bisschen bei uns im Podcast zurückscrollen und sich die Folge mit Mirko Schmiedel von Staking Rewards anschauen. Da haben wir das Thema mal komplett aufgerollt und ein Stück weit erklärt. Also da gerne noch mal ein bisschen zurückscrollen. Und zu dem Thema schreibt ihr auch auf eurer Website, verdiene bis zu 15% im Jahr mit Staking. Das ist ja auch, wenn ich so als Newbie reinkomme, ich bin gelernter Bankkaufmann, ich komme aus der Sparkasse, ganz klassisch, ganz langweilig, ganz konservativ, ja. Und wenn mir da einer früher erzählt hätte, Mensch, da kannst du im Jahr bis zu 15% mit verdienen, dann würde ich sagen, wo ist denn da der Haken? Ja, ist das was, wo du sagst, diese Zahlen ermutigen eher die Leute oder schrecken die Leute eher ab, weil sie eher so aus diesem konservativen Bankenumfeld Zahlen kennen, die eher geringer sind? Und wenn das jetzt mit 15% stark nach oben abweicht, eher ein großes Fragezeichen dahinter machen?
Ja. Ja, also diese bis zu 15% ist natürlich ein Maximalwert, ne, und beschränkt sich auch auf einen bestimmten Kryptowert, der halt solche hohen Staking Rewards zahlt. Ich hatte ja vor 10 Minuten, glaube ich, über die beiden größten Coins von der Marktkapitalisierung gesprochen, wo wir über circa 2 und circa 4% reden. Das sind dann, glaube ich, auch eher Rewards in der Höhe, die sozusagen eher sozusagen bekannt sind oder näher an dem sind, was man sonst so kennt. Von daher ist es risikobehaftet, ne, und es ist auch vom Asset abhängig. Aber da setzen wir halt ganz klar auf Transparenz und auf Education als sozusagen auf Hype, ja, an der anderen Stelle. Und ja, das versuchen wir uns zur Aufgabe zu machen. Wir glauben fest daran, dass wirklich jeder erwachsene Mensch vollkommen in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen beim Thema Vermögensbildung und Finanzanlage. Was es braucht, sind einfach zugängliche Informationen, ja, damit man die auch gut treffen kann, diese Entscheidung.
Mhm. Jetzt kam vor kurzem diese Info, wir nehmen heute, um das nochmal transparent zu machen, am 12.11. auf, und vor 2 Tagen kam die Info, dass ihr diese Token-Plattform launcht. Die ist jetzt, habe ich eben gerade so zwischen den Zeilen rausgehört, die ist für Europa noch nicht verfügbar, und da gibt es jetzt auch noch keinen Plan, dass das für Europa verfügbar sein soll. Ist das richtig?
Genau, also wir sind wir sind ja immer daran, sehr schnell Innovationen zu treiben und gleichzeitig arbeiten wir in einem regulierten Setup, ja, und da dauert es manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man da einfach die nötigen Dinge geklärt hat. Mhm. Ich bin sehr optimistisch, dass wir die Token Sales Plattform auch den deutschen und den europäischen Kunden sehr zeitnah zur Verfügung stellen können.
Mhm. Was ist aus deiner Sicht der Sinn dahinter? Ich meine, wir kennen so, ihr nennt es jetzt Token Launch Plattform. In der Presse wird es auch als ICO Plattform so ein Stück weit betitelt, weil das ist, was die Leute noch kennen, ist aber auch sehr negativ konnotiert aus der Vergangenheit, weil viele auch genau mit solchen ICOs oder Token Launches ihre Gelder halt schnell verloren haben, weil aber auch eine Fülle an Projekten auf den Markt geschossen kam, wo bei, sagen wir mal, 90% nichts dahinter war und einfach nur der Hype sozusagen die Gelder in die Projekte getrieben hat. Was ist so aus deiner Sicht der Ansatz dessen, weswegen ihr jetzt sagt, okay, so eine Token-Launch-Plattform macht total Sinn und welcher Mehrwert ist da für die potenziellen Investoren aus deiner Sicht drin?
Ja, also wie bei allem gilt hier natürlich auch, dass es keine Finanzberatung ist, die ich mache, aber die Idee ist natürlich, möglichst gute Projekte verfügbar zu machen und auch hier sozusagen das zu demokratisieren, ja? Also sozusagen möglichst vielen Leuten Zugang zu etwas zu geben, in dem Fall dann der neueste Token, der dann da gelauncht wird, das vielleicht sonst nur wenigen Nutzern oder auch institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Und ich glaube, so langfristig kann man so ein bisschen das Gedankenspiel machen, okay, Firmen, die jetzt irgendwie an die Börse gehen und public gehen, da ist da auch genau das, ja, sozusagen das Element. Aber warum sollten nicht schon viel früher viele, viele hunderttausend oder Millionen von Menschen die Möglichkeit haben, Teilhabe zu haben an einem Projekt, einem Token, einem Unternehmen, ja, wieder vor dem Hintergrund, ja, on-chain, das neue online, ja, und mittelfristig werden, ja, gehe ich einfach mal davon aus, ein Großteil der Vermögenswerte einfach on-chain sein.
Mhm. Vorteil aus meiner Sicht ist natürlich, bevor ihr so ein Projekt auf die Plattform lasst, macht ihr natürlich eine gewisse Due Diligence, eine gewisse Überprüfung. Ja, das ist auch, wie sicher natürlich so ein Token Launch dann immer sein kann. Ja, aber natürlich macht ihr eure Hausaufgaben vorher und nehmt diese Hausaufgaben den meisten Investoren da draußen ein Stück weit ab. Zumindest verstehe ich so. Ja, und gebt dann die Möglichkeit, da mit, ja, Co-Investment ist es nicht, aber mit zu investieren. Ja, relativ früh, bevor der Token sozusagen auf den Markt kommt. So, um da einen gewissen Edge zu haben.
Ja. Ja, ja, absolut. Also gibt es einen standardisierten Prozess. Einer, der auch quasi von der Aufsicht, ja, also für gut geheißen wird und oder wurde. Und ja, völlig klar. Also auch das ist Teil von unserer Mission, ja. Also, dass wir 1 Milliarde Menschen on Chain bekommen und da Economic Freedom, ja, verfügbar machen. Genau, also wir sagen, Token Sales ist spannend. Genau, wir haben, glaube ich, über diese Elemente der Everything Exchange gesprochen. Ich glaube, da werden wir auch noch dieses Jahr noch ein paar spannende Themen vorstellen. Wir haben einen großen Product Showcase am 17. Dezember, also sozusagen aus den USA heraus. Mhm. Und ich glaube, dann wird die Coinbase App auch nochmal sich ein ganzes Stück weiterentwickeln. Und wir arbeiten jetzt in Europa daran, möglichst viel davon möglichst zeitnah auch für unsere europäischen Nutzer verfügbar zu machen.
Mhm. Ich frage immer regelmäßig vor unseren Podcast-Aufzeichnungen in der Community nach, was habt ihr für Fragen? Der Gast kommt, ja, wenn ihr die Möglichkeit jetzt hättet, ihm was zu fragen, was wäre die Frage? Und da probiere ich dann immer so ein paar Sachen waren schon so dabei, ein paar kommen noch, beziehungsweise eine Frage aus der Community war, ich wüsste gerne mal, wonach Coinbase ihre Coins, die gelistet werden, aussucht, die sie dann supporten oder anbieten. Casper haben sie zum Beispiel noch nicht gelistet. Casper ist, glaube ich, gerade irgendwie so auf Rang 59, 60 aller Coins nach Market Cap weltweit. Das wäre so ein Thema, woran macht die sowas fest und warum könnte es eventuell sein, dass diese Coin vielleicht noch nicht gelistet ist?
Ja, also unser Ziel im Allgemeinen ist es natürlich, möglichst viel auch möglichst schnell verfügbar zu machen. Mhm. Und gleichzeitig muss man uns da einen festen Prozess halten. Weil wir die Frage recht oft bekommen, haben wir da auch einen Blogpost drüber verfasst. Und den kann ich dem Nachgang mal zukommen lassen. Können wir also entweder dem Fragensteller oder in die Shownotes gerne mal packen. Dass das auch einfach, also sehr klar und transparent macht. Es ist im Allgemeinen so, dass ich das, ich persönlich finde es extrem gut angenehm, dass wir als Company sehr, sehr viel, sehr, sehr transparent berichten über die Entscheidungen, die wir treffen, wie wir gewisse Themen angehen und das halt meist auch über den Blog dann kommunizieren. Also das lohnt sich auf jeden Fall, um so ein bisschen unsere Produktentscheidungen und aber auch so die Kultur der Firma, wenn man da Lust drauf hat, wenn man das besser verstehen will, da lohnt sich, kann man sich mal durchlesen.
Ja, packen wir gerne in die Shownotes und gebe ich dann auch gerne zurück in die Community, dass man das dann nochmal nachlesen kann. Jetzt blicken wir so ein Stück weit nach vorne. Was würdest du sagen, was ist so für 2026 das bestimmte Thema? Was sehen wir da in Deutschland, in der EU? Was sind so die Trends, die da nächstes Jahr dominieren aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt sagt, so wie weit ist der deutsche Markt oder der europäische Markt, dann ist das wahrscheinlich so 5 von 10 oder 6 von 10. Und ich sehe da, glaube ich, sozusagen einfach einen steten weiteren Anstieg. Ja, ich kann mir gut vorstellen, jetzt nicht innerhalb von einem Jahr, aber innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre, dass wir eher auf 20-25% Penetration kommen, also der Deutschen, die dann Kryptowerte halten. Von daher glaube ich, im institutionellen Bereich sehr, sehr stark getriebene weitere Adaption. Im Privatanlegerbereich ist es immer ein Stück weit auch marktgetrieben und so allgemeines Sentiment, ja, sage ich jetzt mal. Aber auch da ist der Trend ganz klar, dass wir einfach mehr Nutzer und mehr Akzeptanz finden werden. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist, dass Krypto mehr und mehr Mainstream wird, indem man Use Cases nutzt, wo man Krypto nutzt, ohne dass es dem Nutzer wahrscheinlich dann überhaupt auffällt. Ja, also beispielsweise, wenn eine Zahlung im Hintergrund über Stablecoins gesettet wird, ja, fällt dem Nutzer gar nicht mehr auf, ja, aber da de facto wurde dann ein Krypto-Rail genutzt anstelle von jetzt einem traditionellen Payment-Rail. Und da sehen wir natürlich auch gerade, dass ganz, ganz viel passiert.
Es gibt ja einiges an Regulatorik in der EU. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Wunsch frei hättest, was sind so die Themen aus Exchange-Sicht, wo du sagst, Mensch, da hat der Regulator vielleicht ein bisschen zu hart angezogen oder was gibt so an regulatorischen Baustellen, wenn du die sofort lösen könntest, was wäre das und aus deiner Sicht warum?
Also ich finde Regulatorik total wichtig, ja, weil es letztendlich ein gleiches Marktumfeld für alle Spieler schafft und ja auch das Ziel hat, einfach die Kunden zu schützen. Ich glaube, also das ist eine tolle Frage, wenn ich mir jetzt so einen großen Wunsch, wenn ich den hätte, dann wäre es mir eigentlich eher, ich glaube, Krypto ist eine globale Industrie, ja, also das ist auch ein globales Thema und langfristig würde ich mir eigentlich auch eine globale Regulierung wünschen. Ja, also gar nicht so sehr dieser Wettbewerb der einzelnen Geografien miteinander oder untereinander und dass man dann sagt, oh, jetzt haben die das gemacht, jetzt sollten wir das vielleicht machen, sondern dass man viel, viel proaktiver drüber nachdenkt, okay, wollen wir nicht zusammenkommen? Ja, ich spreche mal ganz visionär als Menschheit, ja, und sagen, okay, wenn das die Art und Weise, wie wir Vermögenswerte transferieren in der Zukunft wird über die Blockchain sein, macht es nicht dann Sinn, auch das vielleicht global aus einer regulatorischen Perspektive zu betrachten? Mal als etwas mutigeren Wunsch in den Raum gestellt.
Wäre auch eine gute Grundlage dann für alle weltweit die gleichen Regeln zu haben und dann nicht wieder Leute, die quasi ja von außerhalb dann probieren, in Märkte zu drängen, ohne überhaupt sich an Regulatorik halten zu müssen oder ja, also da ich glaube ist großer Wurf, aber spannender Take da an der Stelle. Lass uns doch einfach noch mit so ein bisschen Blick auf die Zeit. Wir haben natürlich leider nur ein bisschen begrenzte Zeit heute, aber mit Blick darauf, auf die Uhr, noch so eine kleine Abschlussrunde. Da habe ich einfach mal so ein paar kurze, knackige Themen vorbereitet und ich würde sagen, lass uns mal damit beginnen. Beende mal folgende Sätze für mich. Das größte Risiko für Einsteiger ist ...
gar nicht erst anzufangen.
Okay, sehr gut. Krypto wird Mainstream, sobald ...
man kaum noch merkt, dass man Krypto nutzt und es ja ganz nativ in den übergegangen ist in den Alltag.
Ja. Das ist ja auch so das, was in den letzten Jahren dann auch immer so massiv gemacht wurde, die Projekte, die dann immer gesagt haben, ja, das ist jetzt Blockchain, das ist jetzt hier Krypto und das so unbedingt aus Marketing-Sicht, weil sie innovativ sein wollten, in den Vordergrund gestellt haben. Und alle, die in der Szene ein bisschen tiefer drin waren, haben gesagt, ja, aber am Ende, es interessiert doch keinen User. Also ist ja genauso wie damals im Internet, wollte auch nicht jeder verstehen, wie das Internet komplett technisch funktioniert und dass es jetzt so und so läuft, sondern wir wollen es doch einfach nur ganz einfach nutzen können, ja, und sicher nutzen können. Und das war so die letzten, ja, weiß ich nicht, 3 Jahre dann doch immer wieder so das Thema, Firma XY hat jetzt eine eigene Chain oder macht jetzt was auf Blockchain. Das war so echt immer so das Ding. Am Ende interessiert es den Nutzer gar nicht. Ja, das muss man, glaube ich, so sagen.
Ja, genau. Und wir versuchen wirklich einfach beides abzubilden. Also für die große Mehrheit der User ist es einfach so einfach wie möglich zu machen. Aber natürlich haben wir Leute, die unglaublich hohe Werte bei uns tagtäglich handeln. Und da ist natürlich ein ganz anderes Level an Expertise. Und da sind wir auch ganz anders sozusagen unterwegs, ne, im Support-Modell. Ja. Und ja, und da versuchen wir einfach für jeden das zu bieten, was er gerade braucht.
Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, fernab von den normalen Investoren, auch wenn die größere Summen bewegen, ja, Thema Sicherheit, wenn wir schauen, ihr seid ja auch Verwahrer für die, also weiß ich nicht, für wie viele, ich glaube 7 oder 8 der größten Bitcoin-ETFs
ja.
Weltweit, ja, da arbeitet ihr mit BlackRock zusammen, da sprechen wir natürlich über ganz, ganz andere Summen und die würden sich euch nicht anvertrauen, wenn da nicht ein gewisses Grad an Sicherheit vorhanden wäre, weil da geht's ja um Millionen, um Milliarden an der Stelle. Also von daher ist es, glaube ich, auch was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, aber was, glaube ich, immer ein ganz interessanter Fakt da an der Stelle ist, ja.
Genau so ist es.
Ja. Okay, dann lass uns gerade nochmal ein kleines Ranking machen. Ranke mal für mich Sicherheit, UX und Gebühren und was zählt für Investoren 2025 aus deiner Sicht am meisten?
Ich würde sagen, genau in der Reihenfolge, wie du es genannt hast. Also Sicherheit ist und bleibt am wichtigsten, ist quasi die Basis. Ja, UX, ich habe jetzt ganz oft Einfachheit gesagt, aber ne, also sozusagen das Interface, die Experience und die beginnt, also die geht auch über die App hinaus. Ne? Also wenn man mal ein Thema hat, wo man vielleicht einen Customer Support braucht und ja, und beginnt auch schon vorher, also dass der Onboarding-Prozess möglichst einfach und frictionless ist. Genau, und Gebühren sind natürlich auch relevant, ja, aber du hast mich ja nach dem Ranking gefragt und deswegen hätte ich es in der Reihenfolge, zumindest das, was ich persönlich glaube, was für den Bund am wichtigsten ist.
Was würdest du sagen, wie reif ist der deutsche Markt auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, wahrscheinlich so 5 oder 6. Ich hatte vorher gesagt, da kommt es zusammen, technologieaffin, hohe Sparquote, großer Markt, aber halt noch weit entfernt von einigen anderen Ländern, da wo die Leute mit ein bisschen mehr Interesse oder auch Ownership, würde man im Englischen sagen, also rangehen und sagen, hey, meine finanzielle Freiheit, meine Selbstbestimmtheit, das ist mein Thema, deswegen kümmere ich mich darum und da, ja, sag ich mal so ganz kurz, verlasse ich mich auch nicht auf die staatliche Rente, ja, und ich glaube so, und ich sehe aber, dass da einfach auch gerade eine Veränderung passiert in Deutschland. Ja, die ist schon seit Jahren im Gang, die wird auch noch Jahre gehen. Aber letztendlich ist halt das umlagefinanzierte Rentensystem eins, was ganz klar seine Herausforderungen hat, ja, mit der demografischen Entwicklung, die wir haben, jetzt mal ganz gelinde gesagt.
Ja.
Und dementsprechend ist, glaube ich, jeder gut beraten. Und das, ich meine das positiv, ne? Einfach die Chance zu nutzen und sage, so, hey, ich kann mich selbst entscheiden, wie ich Vermögensaufbau gestalten möchte und wann ich damit anfangen möchte und welche Assetklassen mir da anschauen will und dann da auch sich auszuprobieren, ja, und reinzugehen.
Ja, definitiv. Gerade das Thema Aktienrente ist ja was jetzt schon echt seit vielen, vielen Jahren rumwabert. Mal sehen, wie sich da jetzt in der aktuellen Legislaturperiode weiterentwickelt. Ich hatte vor kurzem in Berlin die Möglichkeit, mit jemandem aus dem Finanzausschuss zu sprechen und hatte da dann mal so ganz frech eingeworfen, jetzt sprechen wir über Aktienrente, gäbe es da nicht die Möglichkeit, auch einen Teil in Krypto zu allokieren, ja, sagen wir mal von einem gewissen Betrag, der vom Staat gegeben wird. 95% wird da in Aktien und 5% in irgendwie Blue-Chip-Assets im Kryptobereich investiert. Und sagt er, brauchen sich erst gar nicht die Vorstellung zu machen, dass das in der Realität passieren könnte. Das Thema ist so weit von uns entfernt. Wir haben ja jetzt schon für die Aktienrente sehr, sehr lange kämpfen müssen, dass es überhaupt eine Option sein kann. Also er sagt, können Sie sich gleich abschmieren, weil auch die Vor-Ort-Education in Berlin, im Bundestag, da auch, das ist kein Thema. Das hat auch keine große Lobby unbedingt. Hoffen wir, dass jetzt gerade auch mit verschiedenen Arbeiten von Bundesverbänden da auch mehr passiert und dass sich da auch gerade so größere Exchanges und Firmen, ne, aus der Szene dann auch ein bisschen organisieren, um halt da auch die Education in Richtung Entscheidungsträger gebracht wird, damit es zumindest auf dem Schirm ist und irgendwo mitgedacht werden kann, weil sonst fällt es halt echt immer wieder hinten runter.
Ja, also ich gucke da trotzdem sehr, sehr optimistisch drauf. Und warum tue ich das? Letztendlich ist es so, dass wir leben in einer Demokratie und die Bürger können ihre eigenen Entscheidungen treffen und auch ihre Stimme, also sich laut artikulieren und das hörbar machen. Jetzt haben wir sicherlich ein Apparat, wo Dinge lang dauern in der Umsetzung. Ja, aber letztendlich, also schauen wir uns einfach mal an, in den USA das Thema Stand with Crypto. Da, in Summe gibt es ja in den USA über 50 Millionen Bürger und Bürgerinnen, die in Kryptowerten investiert sind. Ich hoffe, ich habe das mir jetzt nicht falsch gemerkt, aber ich glaube, das sind mehr Personen, das sind mehr, als es Hundebesitzer in den USA gibt. Ja, also jetzt mal so, ne, also jeder kennt einen, der einen Hund hat, sage ich jetzt mal so, aber tatsächlich ist es so, es ist in den USA mehr Krypto-Eigentümer als Hundebesitzer gibt. Über diese Initiative Stand with Crypto hat man da ja auch klar gesagt, lass uns denen eine Stimme geben, ja, und auch, dass sie die auch artikulieren können und sagen können, hey, wir wollen selbstbestimmt Entscheidungen treffen und wir wollen auch, dass das regulatorische Framework und die Gesetzgebung das ein Stück weit unterstützt. Und ich glaube, da ist eine große Chance. Also ich glaube sozusagen auch jetzt in UK gibt es da auch jetzt schon eine Initiative zu und ich denke auch in Europa werden wir dahin kommen, dass man ein Stück weit den Einzelpersonen die Möglichkeit gibt, ja, da einfach ihre Meinung zu sagen und dazu beizutragen. Und ja, ich glaube, das ist das, was auch mich persönlich ja total antreibt. Ich habe am Anfang gesagt, so ein Stück weit dazu beizutragen, dass die Deutschen ihren Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen, ja, und das zu ermöglichen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, aber der ist noch weit. Deswegen müssen wir jeden Tag hart dran arbeiten.
Ja, definitiv. Dann lass uns abschließen mit, was ist so deine Lieblingsressource, um dich fit zu halten im Kryptobereich und immer up to date zu bleiben? Und jetzt sag bitte nicht der Coinbase-Blog.
Also, ich habe verschiedenste Ressourcen. Ich bin recht viel einfach auf Twitter oder X, ja, und schau da. Auch da sind viele von unseren Kollegen, vor allem den amerikanischen Kollegen, sehr, sehr aktiv. Jetzt im deutschen Umfeld schaue ich mir sehr gern BTC Echo an, einfach regelmäßig und finde, dass da das Coverage schon, ja, einfach sehr, sehr gut ist. Aber will ich jetzt gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ich glaube, grundsätzlich ist es so ein, ich habe da eine interessante Sache beobachtet. Ich glaube, wenn man sich innerhalb des Krypto-Ökosystems bewegt, auch mit seinen Social Feeds, ja, dann kriegt man unglaublich viel mit und unglaublich viel an den Rand getragen. Mhm. Aber ich versuche auch wirklich mindestens einmal pro Woche mit jemandem ein tiefes Gespräch zu führen, der nicht im Crypto-Space arbeitet. Ja, ja, ja. Einfach weil das ist ja dann so eine selbstverstärkende Echo-Chamber, ne? Und manchmal werden dann auch bestimmte Sachen wieder so ein Stück weit gerade gerückt oder in Kontext gesetzt, ja. Ja. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Also ich versuche allgemein informiert zu sein und ganz speziell schaue ich eigentlich auf die beiden Quellen, die ich genannt habe.
Gibt es da jemanden, den du hervorheben würdest, wo du sagst, auf X, dem sollte man unbedingt folgen? Also jetzt nicht nur Brian Armstrong, ganz offensichtlich. Hast du da jemanden, so einen Hidden Gemstone?
Ja, wenn ich Brian nicht als Plug geben kann. Also ich glaube, Kobe ist natürlich ein super Thema. Er ist natürlich jetzt auch ein kleines bisschen Coinbase-Plug, weil seine aktuelle Company wir die ja gekauft haben, also Echo. Ja, aber fand ich, wurde auch sehr gut PR-mäßig, marketingmäßig verlängert, ja, in dem Twitter oder X-Exchange, den dann Brian mit Kobe dazu hatte. Ja. Aber ansonsten ist es, glaube ich, auch hier gilt, Informationen zu konsumieren und dann halt sich selber auch einen Reim daraus zu machen. Ne? Nicht alles neben allen blind folgen, was man irgendwo sieht, sondern es ist immer eine Perspektive. Und ich versuche mir einfach meine eigene Meinung zu bilden.
Ja, perfekt, super. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich würde sagen, fast Punktlandung, ja, sind sogar noch ein bisschen überpünktlich. Danke, dass du da warst. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest? Wenn jemand sagt, Mensch, total interessant, ich würde mich gerne mit dem Danny connecten, wo ist die beste Möglichkeit dazu? Was sollen wir noch so in die Shownotes packen?
Am einfachsten wahrscheinlich über LinkedIn, das genau, ist wahrscheinlich wirklich am einfachsten. Aber ich glaube, mein allgemeines Credo wäre, sein eigenes Glückes Schmied zu sein, ja, und im Zweifel es einfach mal auszuprobieren. Ja, es kann ja auch mit einem kleinen Betrag sein, aber ich glaube, man lernt nur etwas, wenn man sozusagen teilnimmt, ja, an der Sache. Und das wäre so mein letztes Satz.
Ja. Raus aus der Theorie, rein in die Praxis mit kleinem Geld, um zu verstehen, was man da tut. Ja, also das ist, glaube ich, immer so das, was ich allen mitgebe. Du kannst dir noch so viel Education, noch so viele Podcasts, noch so viele YouTube-Videos anschauen. Wenn du nicht anfängst, Dinge umzusetzen und daran immer weiter zu lernen und mit überschaubarem Budget das zu machen, da hast du einfach die steilste und die beste Lernkurve. Ja. Insofern erstmal vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht sieht man sich ja mal bei Borussia Dortmund wieder. Und ja, ich auch regelmäßig da bin. Und ansonsten wünsche ich dir eine tolle Woche. Bleib gesund in der Jahreszeit und ein gutes restliches Jahr 2025 für euch.
Ganz lieben Dank an dich, Erik.
Dankeschön, gerne. Bis dann. Ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.